Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 136. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und ihr könnt heute nochmal alleine mit mir Vorlieb nehmen, denn wir haben Martin leider diese Woche nicht mehr ins Programm gekriegt, also ist meiner und seinem Terminplan geschuldet. Aber wir und auch ich haben in den letzten Wochen so viel Verschiedenes erlebt, dass wir einfach jetzt nicht diese Woche auch ausfallen lassen wollten. Es ist gerade noch viel präsent in meinem Kopf und ab nächster Woche bin ich auch 2 Wochen in Urlaub. Das heißt, der Rhythmus wäre super, wenn wir jetzt diesen Sonntag euch den neuen Küchenfunk liefern können und da natürlich über das reden können, was in den letzten Tagen passiert ist. Ganz vorne dabei für mich ist der Supper Club, der gerade mal 3 Tage nun hinter mir liegt. Und ja, ich hätte gerne mit Martin drüber gesprochen, aber so rede ich mit euch einfach damit darüber. Und ja, der hat stattgefunden im Marieneck in Köln im Rahmen des Summer of Supper. Und ja, das ist ja jetzt schon das dritte Mal, dass wir mitgemacht haben. Unsere Serie hat sich ja mittlerweile etabliert. Sie heißt Schwein gehabt. Im ersten Jahr stimmte das voll und ganz, weil wir Teile von unserem Schwein gezeigt haben. Wir haben ein Menü rund ums Schwein gekocht. Wenn man das trendig formulieren will, könnte man sagen, dass wir Nose to Tail gekocht haben. Und dann auch wirklich, ich glaube, das war zu 90% wirklich komplett unser eigenes Schwein. Und daraus hat sich dann so eine kleine Serie entwickelt, weil wir uns thematisch so auf ein Thema sehr schön eingeschossen haben. Letztes Jahr hieß es Schwein gehabt, es gibt Rind. Da war dann auch das Thema, dass sich alles um das Rind dreht. Und dieses Jahr war es Schwein gehabt, wir lassen Federn und haben uns so komplett dem Geflügel gewidmet. Was auch sehr schön ist in diesem Jahr und auch wieder in allen Jahren wichtig war, dass von der Caroline, mit der ich das wie natürlich wieder zusammen gemacht habe, eine gute Freundin von uns hat einen Bauernhof, einen Hühnerhof, auf dem schon unsere Schweine standen, auf dem Teile, also aus dem letzten Menü von dem Rind waren. Das kam auch von Margret und in diesem Jahr natürlich auch irgendwo ihr Haupttier, das Geflügel, wo wir sehr viel auch von ihr bezogen haben. Und ja, also es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, sich jedes Jahr so ein bisschen drauf auf die Tiere einzulassen, zu schauen, was hat man in der Vergangenheit für zubereitet von diesen Tieren, was hat einem da sehr gut gefallen, was will man im Menü packen. Wir haben da wirklich sehr einen verrückten Abend gehabt, die Caroline und ich, wo wir dieses Menü zusammengestellt haben. Wir hatten beide gedacht, boah, wir müssen uns nochmal treffen, also im Vorfeld. Ich habe jetzt überhaupt nichts im Kopf. Und dann hatten wir auf einmal 1,5 Stunden das Menü sitzen und es war, ja, wir waren wirklich rundum zufrieden und das ist es, glaube ich, bis auf 1-2 kleine Mini-Änderungen bis zum Ende auch geworden. Ja, und dieses Menü oder dieses Thema zieht sich bei uns auch immer sehr stark durch den ganzen Abend und fängt dann auch schon bei der Tischdeko an. In diesem Jahr hatten wir also eine sehr schöne Blumendekoration mit Vasen und Blumen, wo dann auch wieder Federn drin zu finden waren. Zum einen natürlich ja, normale Federn und auf den Tischen als Dekoration lag zusätzlich noch Federn von dem Huhn, das wir auch verarbeitet haben. Also wir haben von Margret Suppenhühner bezogen, weil sie halt in der Eierproduktion ist, hat sie auch sehr viele alte Hühner, die sich sehr gut für Suppe, Fond und Sud benutzen lassen. Da ist halt das Fleisch je nachdem schwierig zu verwenden, weil es sehr, sehr trocken wird, es ist halt ein sehr altes Tier, aber die Suppen sind grandios und wir haben ein Menü Blog war Hühnerfrikassee. Dafür hat die Caroline halt Hühner von ihr genommen und hat da einen wahnsinnigen Fond draus gekocht. Die Keulen kann man dann auch noch sehr gut für dieses Hühnerfrikassee verwenden, weil die sind schon sehr, sehr zart nach der Kochzeit. Was halt sehr schwierig zu verwenden ist, ist die Brust. Aber auch dafür haben wir uns was einfallen lassen in der Vorspeise, aber da komme ich gleich nochmal zu. Und ja, dann hatten wir halt auch noch die Federn. Die haben wir mitgenommen und auf den Tischen einfach auch ausgelegt und so ja, den Gästen einfach auch nochmal ein Stück mehr zu zeigen, was alles an so einem Tier dran ist und was man alles ja, daran schätzen kann. Ja, also das war jetzt schon ein kleiner Vorgriff ins Menü. Wie gesagt, bei Marco in Köln im Marienex ist immer wieder ein wahnsinnig schönes Spiel, also für uns. Der hat zwei und dieses Mal sogar drei Damen im Service, die auch unsere Küchenhilfen waren. Die servieren, die hinter einem her putzen, räumen und ich habe selten so schön gekocht, weil man sich einfach keine Gedanken drüber machen muss, wer den Abwasch macht, wer die Tische nach, wer irgendwas wieder abwischt. Nach jedem Gang, den wir geschickt haben, war wieder alles tipptopp. Also es ist wirklich, es ist alleine dafür schon eine Riesengaudi, wenn man so kochen darf. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, starten wir ins Menü. Also wir haben die ganze letzte Woche immer wieder schon Teile vorbereitet. Der Starter war ein Hühnerfutter in der Tüte, so haben wir es genannt. Und dabei geht es um Mais und diesen Mais haben wir zu Popcorn verarbeitet, haben ihn in Butterbrotstüten auf die Tische gestellt, direkt auf die Plätze der Gäste, die haben sich gesetzt und wir wollten dann natürlich, die Leute haben natürlich es in die Hand genommen, haben direkt gemerkt, leicht, Konsistenz, das ist Popcorn, aha, ja nett, witziger Name, Hühnerfutter in der Tüte, also so ein bisschen ein kleines Schmunzeln, aber jetzt noch nicht so, aha, ja, das ist ja jetzt naheliegend, und dann sollten sie im Grunde die Tüten aufmachen und der Clou an der Nummer war dann, dass das Popcorn getrüffelt war, also wir haben mit Trüffelöl dieses Popcorn gemacht. Und gerade durch das Öffnen der Tüten sollte dann dieses Aroma ausströmen und dann einfach so ein kleines Wow in die Gesichter der Leute zaubern. Es war sehr schwierig, das Trüffelaroma auch da dran zu kriegen. Wir waren beide noch nicht ganz zufrieden, aber ich denke mal so der Effekt ist schon gelungen. Und ja, unser erster Gang oder unser Fingerfood an der Stelle war dann ein Entenrillette. Das ist eine französische Art eines, ja, das ist ein Schmalz, ein Enten- oder Gänseschmalz mit Fleischeinlage drin. Also es gibt das Confit, also so wurde früher in Frankreich das Fleisch konserviert, gerade auch von fettem Geflügel, wo das Fleisch gekocht worden ist und dann in dem Fett in Einmachgläser zum Beispiel oder ich weiß auch gar nicht, ob in Tontöpfen, dann halt eingeschlossen und dieses Fett hat dann das Fleisch ja, konserviert. Das Rillette ist einfach noch ein Stück feinere Variante, weil es direkt als Brotaufstrich auch verwendet werden kann, weil es sehr faserig, so Pulled Pork mäßig die Fleischfasern drin hat, aber umschlossen halt von Schmalz und dieses Aroma ist halt wahnsinnig voluminös. In unserem Fall haben wir halt ein Entenrillette gemacht. Rillette, ist wieder super, die christianische Aussprache hier. Es gibt viele Rezepte im Internet, wenn ihr mal sucht, wo auch sehr viel Wasser mit im Spiel ist, also dass man fast wie eine Suppe ansetzt. Wir haben Entenschenkel genommen, sind sehr fettig, das heißt, also setzt sich auch gut Fett ab. Ich weiß nicht, ob das Fett reichen würde, für ein Rillette herzustellen. In unserem Fall sind wir halt hingegangen und haben, was auf sehr auf Anliegen auch von Caroline, was ich aber auch eine sehr, sehr gute Idee fand, dass wir diese Schenkel komplett in Fett gekocht haben. Das heißt, es gab kein Wasser, was irgendwo hinzugefügt worden ist oder was etwas verdünnt hätte, sondern wir wollten wirklich knalliges Aroma haben. Und so haben wir dann in Entenschmalz diese Schenkel, also das Entenschmalz in den Topf gegeben, so erhitzt, dass es gerade geschmolzen ist. Dann die Schenkel habe ich enthäutet. Die Häute habe ich auf Seite getan und dann dieses pure Fleisch zusammen mit ein bisschen Knoblauch, bisschen Zwiebeln gehackt und dann in einem Teebeutel mit Gewürzen, so Thymian, Wacholder, Pfeffer, Körnern, habe ich das über 3 Stunden lang ganz leicht gekocht. Also es ging gar nicht groß um Farbe, sondern wirklich einfach, dass es zart kocht. Natürlich kocht dann auch wieder Wasser aus dem Fleisch raus. Aber wie gesagt, es ist einfach von der Proportion her mit dem Fett schon ein ganz anderes Verhältnis. Danach konnte ich dann diese Schenkel rausnehmen aus dem Topf und es ist wirklich buchstäblich vom Knochen gefallen. Es hat sich danach super einfach zupfen lassen. Also sehr feine Fasern habe ich gezupft, hier und da mal ein bisschen größeres Stück gelassen. Und dann wird dieses Fleisch wieder zusammen mit dem Fett in Einmachgläser getan, vorher gut nochmal salzen und pfeffern, also es verträgt gut was, schön abschmecken und dann ja erkalten lassen. Ich glaube, es ist 6 Wochen haltbar oder 6 Monate, ich muss nochmal in das Rezept gucken, was ich da verwendet habe, das werde ich auch noch bei mir im Blog noch veröffentlichen. Also sehr lange haltbar und halt unheimlich viel Aroma, weil wir wirklich komplett auf Wasser verzichtet haben. Ja, und weil dieses Raclette ist ja natürlich ein klassisches Gericht, was dann in Frankreich auch sehr viel im Winter Einsatz findet. Und damit wir diese Brücke auch in den Sommer kriegen, sind wir an der Stelle hingegangen und haben eine Marmelade aus Orangen gekocht und diese dann mit Chili und Ingwer abgeschmeckt, sodass man auch wieder ein bisschen so dieses Ente in Orange Feeling hat, die aber diese frische, spritzige Orange an der Stelle dann auch, ja, einfach dem Ganzen eine Leichtigkeit gibt. Diese Marmelade habe ich extra aus Häuten, also enthäuteten Orangen, also filetierten Orangenstücken gemacht, damit man einfach auch eine schöne Konsistenz im Mund hat, keine Häute dazwischen hat. Wir haben es zwar noch ein Stück anpüriert, damit es sich gut auch verteilen lässt, und sehr fein auch aufzutragen ist. Eine schöne Variante wäre wahrscheinlich auch gewesen, wenn man wirklich noch Stückchen mit, also Filets wirklich komplett drauf gelegt hätte. Ja, also ich musste es auch 2-mal kochen, weil im ersten Versuch, obwohl ich nicht viel Ingwer dran hatte, eine sehr präsente Ingwernote in dem Ganzen war. Ja, und so haben wir das dann auf einem frischen Baguette als kleines Fingerfood ins Rennen geschickt. Also damit ging es dann halt los. Und ja, das war wirklich eine sehr witzige, verrückte Kombi, die auch wahnsinnig gut angekommen ist. Ja, und dann hatten wir Zeit, um unsere erste große Vorspeise zu präsentieren, also zu platen. Das war The Triple of Chicken. Oder vielleicht müssten sie sogar mehr wie ein Triple sein, aber im Grunde geht es um 3 Kernteile vom Huhn, wo wir am Anfang aber eigentlich nur ein Duo of Chicken hatten. Also wir haben kurz vorher uns noch für eine dritte Komponente entschieden. Das ist auch Caroline zu verdanken. Die erste Komponente war ein Chicken Wing. Und da haben wir unsere allerliebste Lieblingsmarinade dran getan. Und das ist, ich glaube, aus dem Witzigmann-Familienkochbuch. Ich glaube, das ist ursprünglich auch für Chicken Wings, aber wir machen damit, was machen wir denn damit? Rippchen. Findet ihr bei mir im Blog auch das Rezept zu. Die Marinadenbasis, Ahornsirup, Knoblauch, scharfer Annapurna Curry, ein bisschen Kreuzkümmel, Rosmarin, habe ich schon gesagt, ein bisschen Paprikapulver, Salz. Diese Kombination von Schärfe und Süße und Knoblauch ist einfach phänomenal. Das ist dieser Chicken Wing gewesen, den wir einfach sehr, sehr lieben. Den wollten wir darauf haben. Eine Innerei, die mir beim Huhn sehr am Herzen liegt, ist fast falsch, weil es geht um die Leber. Beim Libanesen liebe ich Leber in Granatapfel. Und auch diese Komponente wollten wir mitbringen, weil wir wollten halt nicht Filet zeigen, weil Hühnerfilet, nicht, dass ich sagen würde, es ist unspannend, aber das sind alles so Teile, die jeder kennt, wo jeder weiß, was er damit machen soll. Und ich finde, das sind einfach, dass wir auch dazu da sind, den Leuten zu zeigen, was geht. Es muss ja nicht jedem schmecken, aber ich sage einfach, was geht. Und es war dann eine Hühnerleber, die haben wir meliert und dann ganz scharf ausgebacken in Butterschmalz und dann mit einem Granatapfelsirup abgelöscht, der schön süß, aber auch eine gewisse Säure hat. Also dieses Süß-Säure-Spiel bei dem Granatapfelsirup ist halt phänomenal, passt wahnsinnig gut zur Leber und an der Stelle erinnert man sich auch so ein bisschen an Kalbsleber, Zwiebeln, Äpfel, je nachdem welche Äpfel man nimmt, hat man auch dieses, aber das ist bei dem Granatapfel einfach nochmal spitzer, nochmal bissiger. Dann auch garniert mit ein bisschen Granatapfelkern. Und die dritte Komponente, die jetzt noch dazugekommen ist, ist eine knusprige Steinpilz-Hühnerrolle gewesen. Das kam halt daher, dass wir von Margret Suppenhühnern die Brust hatten, die sehr, sehr trocken war. Und wir wollten diese halt nicht wegschmeißen, nicht zeigen, nicht ins Hühnerfrikassee tun, weil es einfach diese zu trocken ist und diese Zartheit an der Stelle von dem Hühnerfrikassee einfach torpedieren würde. Hat sich Caroline diese Steinpilz-Hühnerrolle ausgedacht. Das ist im Grunde eine Frühlingsrollenteig gewesen, der mit einem Masse aus sehr fein gehacktem Hühnerbrust, dieser gekochten, eingeweichten, getrockneten Steinpilzen, ein bisschen Zwiebeln und ich glaube noch ein bisschen Petersilie halt angemacht war, das eingerollt und diese Frühlingsrolle dann ausgebacken. Und dazu soll es dann auch noch ein bisschen Salat geben. Wir haben einen Romana-Salat gemacht. Da der Hintergedanke war, einfach auch ein Klassiker, für den ich einfach schwärme, den Caesar Salad. Da nimmt man ja auch gerne die Romana-Salatherzen. Und ja, die habe ich dann als Viertel auf den Teller gelegt. Und als Dressing gab es dann eine frech abgeschmeckte Limettenmayo, die durch die Limette eine schöne spitze Säure noch bekommen hat. Und das Ganze wurde dann getoppt von einem gebeizten Eigelb. Und dieses gebeizte Eigelb habe ich eine Woche vorher einfach in Salz und Zucker, in der Salz- und Zuckermischung gebeizt. Und dann kriegst du wirklich, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, wie so ein Wert das echte, vielleicht ein Ticken klebriger, kriegst du da raus, wächst das Salz davon runter, trocknest es nochmal ein bisschen, nicht zwei Stunden auf einem Backpapier draußen einfach liegen lassen. Und dann kannst du das wirklich ganz fein auf einer feinen Reibe drüber hobeln. Es hatte fast eine Anmutung von ganz fein geriebenem Cheddar. Ich habe ein paar Bilder gemacht, ich werde es auch noch verlinken. Aber so hat sich dann halt dieses Triple of Chicken zusammengesetzt. Im Grunde durch die Mayonnaise und das gebeizte Eigelb ist es bestimmt dann ein Fünfer vom Chicken gewesen. Ein Quintett müsste es dann sein. Quartett, Quintett, ne? Aber ja, ging halt um diese drei Fleischsorten. Von einem Huhn, also Flügel, Leber und Brust. Und bei der Brust halt, wie gesagt, auch nur Zweitverwertung. Ja, das war halt dieser Triple of Chicken Gang. Der ist sehr groß, glaube ich, ausgefallen. Der Chicken Wing hat natürlich eine gewisse Größe gehabt. Die Gäste waren damit auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Dann hatten wir im nächsten Gang einfach die Möglichkeit, ein bisschen feiner zu gliedern, ein bisschen schöner das Ganze kleinteilig mit Aroma konzentriert zu präsentieren. Das war eins, was mir sehr am Herzen lag, das Onsen-Ei. Das Onsen-Ei ist ein Hühnerei, was bei einer besonderen Temperatur, also zwischen, streiten sich die Geister, 61 bis 64 Grad, über eine Stunde im Sous-Vide-Becken gekocht wird. Und das Verrückte, was halt dabei passiert, ist, dass das Eigelb fester ist als das Eiweiß. Was man halt durch dieses Durchgaren wir haben 64 Grad genommen, weil wir so einfach das Eiweiß noch ein Stück fester bekommen, aber nicht fester wie das Eigelb. Also das Eigelb war schon nochmal fester drin. und das einfach auch schöner zu platen war. Ich glaube, mein Lieblings-Onsen-Ei liegt bei 62 Grad. Ich dachte, an Onsen-Ei scheiden sich halt die Geister, weil das Weiße noch sehr flüssig sein kann. Wir haben auch große Teile, ist am Eigelb auch geblieben, aber man hat immer einen Teil vom Ei, gerade wenn wir sehr, sehr frische Eier nehmen, das halt so ein bisschen ausgeflocktes Eiweiß, also es sieht nicht so hübsch aus, ich finde es aromatisch jetzt nicht gut und nicht schlecht, es ist einfach da, das ist halt mit dabei gewesen, weil das nicht jedermanns Sache ist und was bei 62 Grad nochmal ein Stück stärker passiert, sind wir halt auf 64 Grad gegangen. Dazu haben wir einen selbstgebeizten Lachs, einfach klassisch in der Salz-Zucker-Mischung mit Dill abgedeckt, gebeizt, gezeigt und dann in Butter geschwenkten Frühlingszwiebeln und eine Scheibe frisch gepickelter rote Beete, was rote Beete für die Farbe, aber auch nochmal für die Säure eine wichtige Komponente war und dann halt dieses, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Aromenspiel gewesen. Dazu gab es noch eine kleine Senfmayonnaise, einen Tick auf den Zwiebeln. Es ist wirklich so ein richtiges, wunderbares Mundgefühl, wenn du dieses cremige Eigelb, diesen salzbringenden Lachs, Würze und salzbringenden Lachs und dann halt dieses in Butter geschwenkter Lauch und Zwiebeln ist so ein sehr gefälliges Aroma und dieser Mix aus allem ist halt, lag mir sehr am Herzen. Also ich habe das vor, ich glaube, 2 Jahren oder so das erste Mal gemacht. Und gerade diese Komposition haben wir serviert in einer tieferen Schale, in einer schwarzen Schale. Es war ein sehr schönes Farbenspiel. Und ja, auch von der Aromatik her fand ich sehr, sehr schön. Der Zwischengang war auch so ein Gericht, das uns sehr früh klar war, dass wir das zeigen wollen, weil es einfach der Klassiker unter den Hühnergerichten ist. Es ist das Hühnerfrikassee. Die Caroline macht ein wahnsinniges Hühnerfrikassee und das wollten wir unbedingt präsentieren. Ein Ziel war, das Ganze dann auch wirklich vollklassig und straight zu liefern in der Königinpastete, das ist in diesem Blätterteig, wo früher das, wie Oma sagte, Ragoufeng drin war, haben wir halt in diese Blätterteigpastete dann dieses Hühnerfrikassee gemacht, wo sich Caro immer wahnsinnig viel Arbeit macht. Sie macht geht über mehrere Tage, dass sie am ersten Tag den Fond kocht aus den Hühnern, diesen Fond dann erkalten lässt, das entfettet und in diesem Fond dann den Spargel kocht. Den hatten wir zum Glück in weiser Voraussicht, weil wir machen das sogar noch frisch gekauft und vorbereitet und eingefroren. Frische Pilze drin. Ja, und dann Hühner, also sie hat in der neben den Suppenhühnern von der Margret auch noch ein paar Kikok-Schenkel noch mit reingenommen, die kurz mitgegart, das ist halt wirklich eine sehr, sehr feine, feines, zartes Aroma gibt und auch vom Mundgefühl her sehr zart bleibt und dann in dieser knusprigen Pastete serviert wird. Was leider schade war, dass wir diese Pastete nicht von einem unserer sogar 2 oder 3 Bäcker unseres Vertrauens frisch bekommen haben, sondern wir mussten leider auf ein Fertigprodukt an der Stelle zurückgreifen, weil wir keinen Bäcker gefunden haben, der uns jetzt im Hochsommer diese Pasteten macht, weil die ja das Problem haben, dass die frische Butter verwenden. Und frische Butter die scheißt einfach bei den Temperaturen ab. Und das hat sich keiner halt zugetraut. Wir haben einen Konditor gefragt, wir haben einen Bäcker gefragt, oder 2 Bäcker gefragt, die sogar jetzt im Hochsommer ihre Produktion von Blätterteig einfach zurückfahren, weil sie es so nicht produzieren können. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, wie die das in Frankreich machen, weil die sind ja, ich glaube, Blätterteigvernichter Nummer 1. Und wenn ich da zum Bäcker, ich werde es nächste Woche mir genauestens anschauen, was da so an Blätterteig im Tresen liegt, und ich meine, das war echt viel, was die machen. Ich frage mich, verwenden die keine Butter? Also
Wenn man das Ganze mit Margarine macht, hätte man dieses Problem nicht. Aber unsere Bäcker haben gesagt, das machen sie nicht. Also wenn, müsste es Butter sein und das geht nicht. Frage ich mich halt schon, was die Franzosen da machen. Und naja, dieses Convenience-Produkt, was wir an der Stelle genommen haben, weil wir gesagt haben, ja, selber backen ist schwierig, gerade diese Form hinzubekommen, hätte ich mir jetzt persönlich auch nicht zugetraut. Zum anderen schmeckt Reis einfach, das ist, wir hätten Reis dazu machen können, aber das wäre einfach, das wäre optisch und auch irgendwie storytechnisch, Sexiness, es würde alles fehlen. Also das, deswegen war uns eigentlich klar, wir müssen diesen Blätterteig dazu haben und dann haben wir halt an der Stelle auf dieses Convenience-Produkt zurückgegriffen. Das haben wir nochmal frisch angebacken. Das war dann schön warm, schön knusprig. Es war ein guter, ein richtig guter Gang. Ich würde ihn gerne mal machen mit den Pasteten von unserem Bäcker. Mal gucken, was sich da so, ob das nochmal ein Sprung wäre oder nicht. Aber wie gesagt, allein das Frikassee war schon göttlich. Deswegen kann ich da gar nicht so viel Problem dran finden, dass wir da an der Stelle auf dieses Convenience-Produkt zurückgegriffen haben. Der Hauptgang war eins der Gerichte, die wir lange diskutiert haben, wo wir uns gar nicht so sicher waren, wo wir da hin wollten. Klassiker wären natürlich gewesen, Entenbrust, zack, irgendwie rosa gebraten, crunchy Haut obendrauf, ganz irgendwie sexy präsentiert oder weiß ich nicht, den ganzen Vogel tranchieren oder ja, so Nummern halt. Und wir sind dann nochmal durchs Tier gegangen, haben gesagt, was haben wir denn noch für Dinge an so einem Tier, die völlig unterbewertet sind, wo Leute einfach sich überhaupt nicht so einen Gedanken dran verschwenden. Und das ist gerade, ich glaube, im letzten Jahr Caroline und mir unheimlich oft begegnet sind ausgelöste Hähnchenschenkel. Diese ausgelösten Hähnchenschenkel gibt es bei unserem Metzger zum Beispiel und auch bei dem Hühnerlieferanten unseres Vertrauens auf dem Markt in der Grillauslage. Und es sind im Grunde, wie der Name schon sagt, also die Hähnchenschenkel, ich glaube die Oberschenkel, es gibt also verschiedene, ich glaube den Ober- und Unter sogar nochmal getrennt, aber ohne Knochen komplett, der ist komplett sauber rausgetrennt und man hat dann ein, also das Fleisch von diesem Schenkel ist halt wahnsinnig saftig. Hat eine schöne Haut obendrauf. Diese Haut macht es sehr schön, wird crunchy auf dem Grill. Also diese Schenkel haben wir uns dann ausgeguckt und Caroline hat dann eine sehr geile Sache ausprobiert. Sie hat den Schenkel sous vide zubereitet und als Röllchen, also den Schenkel gefüllt, mit einer Füllung, die man normalerweise klassisch in einer Gans zu Weihnachten finden würde. Also es ist bestehend aus Semmeln, Zwiebeln, Butter, Schmalz und ein gewisser Anteil Leber. Also normalerweise wäre in dieser Füllung bei einer Weihnachtsgans halt auch die ganzen Innereien noch mit drunter. Wir haben in unserem Fall einfach fein gehackte Hühnerleber noch ein bisschen mit drunter getan. Das Ganze dann sehr kompakt in Frischhaltefolie eingerollt, dass es auch eine schöne Form bekommen hat und das dann diese Röllchen mit der Folie nochmal in einen Vakuumbeutel, drei Stück immer und dann bei, ich glaube, 75 Grad für 2 Stunden halt komplett durchgegart, dass die auch die Füllung innen schön, das also war noch, stimmt, es ist noch Ei mit drin in der Füllung, dass das schön bindet. Und das wurde dann nochmal ganz kurz, ich glaube so zwischen 5 und 7 Minuten unterm heißen Grill auf dem Backblech nochmal heiß geschossen, dass dann wirklich die Haut außen crunchy war. Und dann eigentlich war geplant, dass jeder eine ganze Rolle bekommt, also einen ganzen Schenkel. In unseren Tests sind diese Schenkel ein bisschen kleiner gewesen. Was wir dann jetzt an Schenkeln gekriegt haben, war riesengroß. Deswegen sind wir dann auf halbe Schenkel runtergegangen. Halbe Rollen und sind dann lieber nochmal rund gegangen und haben den Leuten nochmal nachgereicht. Klassisch, wieder zur Gans gefüllt, war Rotkohl und den haben wir dann auch wieder auf den Kopf gestellt. und haben einen roten Coleslaw gemacht, in dem wir aus dem Rotkohl einen Coleslaw mit Himbeeressig, Walnussöl und Johannisbeeren gemacht haben. Sehr frech abgeschmeckt. Und dann gab es eine Geschichte, die habe ich noch mit reingebracht, weil auch wieder diese Zitrusnote zu dem Geflügel sehr schön ist. Das war ein Kumquat. Und Kumquat in roh kann man mich wirklich mit jagen, aber in einem leichten Orangensaft-Karamell gekocht, also halbiert und darin gekocht und dann zum Schluss noch ein paar Cocktailtomaten drunter, haben wir diese Cocktailtomate Kumquat, die zu beidem eigentlich total gut gepasst hat, also die, zum Schenkel genauso wie auch zu dem Coleslaw. Und als Brücke haben wir dann noch eine leichte, nee, sie war nicht leicht, ich lüge, das war wirklich sehr, sehr dicke Citrus Hollandaise, aber sehr spitz abgeschmeckt. Nochmal leicht unter den Schenkel getan. An der Stelle hatten wir auch überlegt, also gerade bei das Einzige, wo wir uns da unsicher waren, war die Soße. Wir haben es ausprobiert, waren direkt von den drei Komponenten mega begeistert, aber ob wir dann dazu noch eine Soße machen wollen oder nicht, war uns nicht ganz klar, weil diese Kumquat-Cocktail mit O-Saft hat eine gewisse soßigen Charakter, ist aber noch nicht so richtig, ja, ist nicht so richtig eine Soße. Und wir hatten im ersten Test dann gedacht, ja, um nochmal die Brücke zum allerersten Supper Club zu schlagen, wo wir mit unserem Bacon-Schaum so dermaßen gerockt haben, haben wir gedacht, vielleicht könnten wir mit diesem Bacon-Schaum irgendwas machen. Der war aber einfach viel zu dominant für das Huhn. Zu den anderen Komponenten war es eigentlich ganz gut, aber bei dem Huhn war es einfach viel zu stark. Dann hatte die Caroline noch eine Mole ausprobiert, so eine Soße aus, mit Schokolade und Gewürzen. Auch die war so aromatisch sehr, sehr fein, aber auch wieder zu stark. Und einfach dann Faust aufs Auge war für uns dann einfach die Hollandaise mit einem schönen Zitrusnote abgeschmeckt. Einfach das, was zum Hähnchen einfach super gepasst hat. Und dieser Gang war auch, so crazy er sich vielleicht anhören mag, mit der Gänsefüllung mit Leber, Weihnachten zu Kumquat und Hollandaise, eigentlich ein sehr, sehr stimmiger Gang. Also ich habe auch generell und auch zu dem Rezept nur Gutes gehört. Also zu dem Gang nur Gutes gehört. Die Leute waren echt mega zufrieden. Und unser süßer Abschluss war ein Gericht, was mir wiederum schon sehr früh, ich weiß nicht, das habe ich vor einem halben Jahr schon ausprobiert und habe gesagt, das muss dieses Jahr einfach ein Geflügelzapperklapp werden, weil ich unbedingt was mit Eiern machen wollte. Das war das ein Eierlikör ist Boomer. Eierlikör kann ich euch nur ans Herz legen. Egal, was ihr schon probiert habt und ob ihr ihn nicht mögt oder was auch immer, lasst den Scheiß im Supermarkt stehen. Bitte, lasst den Scheiß im Supermarkt stehen, wenn ihr das Zeug nicht mögt. Außer ihr backt was und braucht was, dann nehmt vielleicht das. Aber geht in einen Bauernladen irgendwo oder irgendwo im Biomarkt, guckt mal, wo ihr was stehen habt. Es gibt wahnsinnig viele Hühnerhöfe, also kleine auch Hühnerhöfe, die einen eigenen Eierlikör produzieren. Die lassen den auch irgendwo produzieren, weil es einfach auch aus hygienischen Gründen schwierig ist. Aber das sind ihre Eier und das ist was ganz, ganz anderes. Das ist unserer von der Margret ist sehr dickflüssig. Also über den habe ich echt auch wieder die Liebe zum Eierlikör, wenn man das wirklich sagen kann, gefunden. Dass ich jetzt wirklich auch mal nach einem Essen hier zu Hause, je nachdem wer da ist, einfach diese Waffelbecher mit Schokolade auf den Tisch stelle und dann gibt es als Nachtisch einfach so ein Likörchen. Weil, die gibt es mit Korn und mit, ich weiß nicht, also mit zwei verschiedenen Schnäpsen hat sie, glaube ich, sogar einen gemacht, ich glaube mit Hefe. Und dann gibt es dann bei ihr auch noch Varianten mit Schokolade, Mokka und so weiter, aber wirklich der klassische. Ich liebe einfach diesen klassischen Eierlikör und da habe ich einen Espuma draus gemacht. Da ist noch Mascarpone und ein bisschen Sahne drin und dann halt in die Easy-Flasche und es gibt einen Schaum mit einer wunderbaren Aromatik und auch dieser ist sehr, sehr human. Also ich glaube, wenn ihr auch jemanden habt, der keinen Eierlikör mag, könnte und auch diesen pur nicht trinken möchte, ist das eine Variante, weil es unheimlich gefährlich ist. Dazu gab es einen Schokobrownie, so richtig schönen, schlotzigen Schokobrownie, der richtig schön feucht war. Und Sauerkirschen, die Sauerkirschen waren auch bei der Margret, ich glaube, sie waren, wir hatten vorgehabt, sie bei Margret auf dem, sie hatten nämlich Sauerkirschbäume, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob die nicht in dem schrecklichen Frühling erfroren sind, die Blüten, dass sie keine hatte. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, also wir hatten auf jeden Fall vor, die Sauerkirschen von Margret dafür zu nehmen. Auch nette Geschichte zum Eierlikör. Also warum gibt es bei Margret überhaupt Eierlikör? Die kann auch Eier verkaufen. Es ist wohl so, dass es gibt so Hochzeiten und es ist nicht nur Ostern, wo halt sehr viele Eier gebraucht werden. Und wenn man die Nachfrage an Eiern steuern möchte, also oder bedienen möchte und das schwankt, zum Beispiel Weihnachten und Ostern, Feiertags sind halt sehr hohe Tage. Das kann man halt nur über mehr Hühner lösen. Und man braucht ja über das ganze Jahr immer unterschiedlich viele Eier. Also kann sein, dass es im Sommer weniger ist, dann braucht man weniger Hühner. Aber um die Spitzen dann abzufangen, muss man sich in der Zeit einfach sehr, sehr viele Hühner hinstellen. Und diese Hühner legen dann halt auch sehr viele Eier. Und wenn diese Eier nicht mehr gebraucht werden, muss man sich dann was damit einfallen lassen. Und die Margret geht halt hin und macht dann zum Beispiel Eiernudeln, lässt sie daraus machen. Oder halt diesen Eierlikör. Und ich finde das eine wahnsinnig gute Resteverwertung. Ja, das war unser Menü. Also es ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mit dem Fingerfood 6. Sechsgang kann man das eigentlich schon ganz gut bezeichnen. Marco hatte wahnsinnig Spaß. Der hat eine wunderschöne Weinbegleitung dazu gemacht. Auf unsere Bitte auch ein Stück weit von der A. Das war uns natürlich auch mal wichtig, dass wir hier dann auch das Ahrtal dann nochmal in Köln hochgehalten haben. Ja, also dieses ganze Menü mit Ei. Also ich weiß gar nicht, ich habe erstmal danach gedacht, wie viel Eier hat eigentlich jetzt jeder Gast gegessen. Es waren aber, glaube ich, nur zwei am Ende. Also wenn man das wirklich jetzt mal an den Eiern, die verbraucht worden sind, auf die Leute umrechnet, dann wären es maximal zwei Eier gewesen. Und wir hatten ja auch noch übrig. Ne? Also ein klassisches Problem von Caro und mir, zu viel gemacht. Ja, und ja, also gerade die Eigeschichten, wie jetzt das Onsen-Ei, das gebeizte Eigelb und auch der Eierlikör, waren so wirklich so Sachen, wo ich sehr stark das Ei halt ins Geflügel, in dieses Geflügelmenü auch immer wieder hochgeworfen habe. Wobei Caroline halt wahnsinnig schön die Klassiker, also wie Hühnerfrikassee, dieses wunderschön gefüllte, diesen Schenkel oder auch diese Steinpilzrolle. Ja, also wir haben uns wahnsinnig gut ergänzt. Es ist unglaublich, das war jetzt unser vierter Supper Club, wie gut das die Zusammenarbeit funktioniert. Wir sind da wirklich völlig stressfrei durchgegangen. Ich meine, bei der Geschichte hier hatten wir jetzt im Grunde, wir haben um 10 sind wir hier losgefahren, waren um 11 in Köln, um 6 kamen die Gäste. Wir waren ein Stündchen vorher locker fertig, haben dann einfach noch ein bisschen Orga gemacht und hier und da und war wirklich im Großen und Ganzen stressfrei. Das Einzige, wo es so ein bisschen dann heiß geworden ist, war, wie wir dann das Entenrillett raus hatten und dann gesehen haben, dass der Chicken Wing noch nicht im Backofen war und der braucht 30 Minuten. Wir hatten im Vorfeld wirklich saubere Listen geschrieben, wann wir schicken wollen, welcher Gang wann rausgeht, welche Geschirr wir dafür brauchen, ob wir das Geschirr vorgewärmt oder nicht brauchten. Wir hatten uns über alles Gedanken gemacht, wir haben uns Zeiten dran geschrieben, wann, welche Komponente aus so einem Onsen-Ei, Stunde vorher vorm Schicken, dann ins Becken kommt und sowas. Ja, und dann steht da auf einmal dieses Chicken Wing Blech, wo uns dann mal kurz anders wurde. Was aber an der Stelle, glaube ich, wirklich ein Glücksgriff war, weil wir hatten, Caroline hat es auch im Test vorher gemacht, normalerweise würden wir die auf den Grill legen, aber wir hatten es dann im Backofen gemacht dass sie eher ein bisschen low and slow mäßiger rangegangen ist und das Ganze auf 45 Minuten bei 180, 160 Grad nur dann macht und dann zum Schluss die Bräunung draufhaut, haben wir dann einfach Vollgas 220 Grad halbe Stunde da drauf gegeben und es war, kam ein unheimlich zartes und auch außen knuspriges Hähnchen, ein Flügelchen dabei raus, was wir im Test so erfolgreich nicht durchgeführt haben. Es war wirklich an der Stelle dann doch ein Glücksgriff. Und ja, das war unser Supper Club. Ich weiß nicht, ob ein Hörer da war. Ich hatte eine Dame da getroffen, die sehr endlich mega glücklich war, dass sie endlich mal persönlich da war. Sie hat aber zwar nicht gesagt, dass sie den Küchenfunk hört, aber vielleicht, ja, also schöne Grüße. Ansonsten hatten wir auch, ja, ein paar Bekannte aus dem Küchenfunk da. Die Maya war da. Der Malte von Irrekochen war da, die Carmen vom Tanz auf der Tomate war da, das ist, den kennt ihr vielleicht, bei der Metro war sie mal, also bei den Foodbloggern ist sie hier und da bekannt. Holgi war da, hehe, ne? Schwachsinnige euer Bus fährt, der Holgi war da. Hat mich sehr, sehr gefreut, der hatte ja dann am Montag das sein Hörerinnengrillen im Odonien in Köln. Ich habe aber auch überhaupt nicht geschaltet, dass er vielleicht da sein könnte. Fand ich echt eine sehr schöne Aktion, habe mich sehr gefreut. Freunde waren ein guter Teil da, die aus dem Ahrtal dann extra angereist sind, Kollegen. Wir hatten die Steinbergs, das sind so in Köln wirklich die Pilgern zu jedem Supper Club. Die waren jetzt auch auf jedem, das war wirklich der vierte. Unser Vierter und sie waren auf allen Vieren, genauso wie die Jutta. Die habe ich kennengelernt bei Arthurs Tochter auf meinem allerersten Supper Club als Gast. Und wie ich meinen, wir haben da an dem Abend dann gesagt, wenn ich mal einen Supper Club mache, sage ich dir Bescheid. Ich habe ihr zum ersten Bescheid gesagt und habe ihr seitdem jeden Termin mitgeteilt und sie hat es auch jeden wahrgenommen. Auch wirklich eine sehr, sehr schön. Und so haben wir dann um 6 Uhr gestartet. 10 Uhr waren wir. Hatten wir alles wieder im Auto gepackt. Also die Gäste haben auch noch gesessen. Teilweise hatten wir noch einen schönen Abend. Wir haben halt einfach dann schon mal konstruktiv den Rückzug angetreten, weil es auch für uns ein sehr, sehr langer Tag war und wir auch noch eine Abreise hatten. Was schade war, ist halt, dass es ein Sonntag ist. Dadurch war der ein oder andere halt einfach abgeneigt, dann nach Köln zu kommen, weil auch die Anreisen hatten, die sehr weit waren. Ich denke mal, wir hätten bestimmt noch 8 Karten verkaufen können, wenn wir den Samstag bekommen hätten. So war dann auch früh zu Ende und Montag ging es dann direkt wieder auf der Arbeit weiter. Ja, das war unser Supper Club im Summer of Supper 2017 und wir sind schon sehr gespannt auf den nächsten. Wir hoffen, wir sind wieder dabei, also von uns aus auf jeden Fall gerne. Wir hoffen, die Termine passen und dann würden wir sehr, sehr gerne einen Samstag nehmen. So, und wie geht's jetzt weiter? Was ist uns noch passiert? Ich habe an dem Donnerstag vor dem Supper Club noch die Einladung von AEG wahrgenommen, an der Taste Academy teilzunehmen. Und da will ich wenigstens noch kurz drauf eingehen. Das war im Rahmen unseren Caesar Schlort, den ich mit der Tine auf der Living Kitchen, glaube ich, präsentiert habe, in dem Wettbewerb den Caesar Salad mal neu zu interpretieren, haben wir da gewonnen, den ersten Platz gemacht mit dem Malte und dem Lars. Die haben auch den ersten Platz gemacht. Waren wir dann dort eingeladen auf diese Taste Academy und ich war ja vorher noch nie auf einer Taste Academy. Wir waren da beim Christian Mittermeier. Und das war wirklich eine wirklich unglaubliche, informative, zum Nachdenken bringende und Kreativität fördernde Veranstaltung. Es war ein Kochkurs, wie ich ihn sonst noch nie erlebt habe, weil er nicht ein klassischer Kochkurs war, bei dem du halt hingehst und selber viel mitkochst, sondern du hast eigentlich sehr viel gezeigt bekommen und der Christian Mittermeier hat das bei seiner Einleitung auch sehr schön gesagt, dass man dazu anregen möchte, out of the box zu denken, einfach mal Sachen anders zu überlegen, einfach mal Lebensmittel anders zu behandeln und einfach Neues zu schaffen. Also, was man aus dem Veranstaltung mitnehmen sollte, war nicht das Rezept, eine stupide, jetzt die eine geile Kräuterbutter, die macht man jetzt dann immer so, sondern dass man wirklich mal neue Kochansätze bekommt. Ich denke, das war nicht für jeden was, also man musste sich da schon stark drauf einlassen. Ich hatte noch eine Freundin dabei, die auch sehr gerne isst, aber die schon sagte, das ist schon spacig, was da die Leute so reden und auch dann essen oder auch wie sie es dann zubereiten. Und es ging da auch sehr viel um die moderne Küche, die ich gerne esse, wo ich mir aber so ganz über die Intentionen auch noch nicht bewusst war, habe ich dann festgestellt. Was ich sehr schön fand, war die Aussage, dass in der modernen Küche jedes Lebensmittel die gleiche Wertigkeit hat. Weil es geht dabei, die Aromen zu kombinieren zu etwas Unglaublichem, was zusammen einfach wahnsinnig gut schmeckt. Also Rohstoffe so zu verarbeiten, egal was es halt ist, dass daraus was Einzigartiges wird. Und da ist nicht der Sinn, einfach ein Lebensmittel zu nehmen, was qualitativ unglaublich gut ist und unglaublich teuer und unglaublich selten. Dass man jetzt aus Trüffel, Hummer und Foie Gras irgendwas Geiles machen kann, ist okay. Aber an der Stelle geht es einfach darum, dass man jedes Lebensmittel dazu bekommt, dass es zu was Einzigartigem wird. Und das kann eine Forelle sein und da hat wirklich jedes Lebensmittel die gleiche Wertigkeit. Und das fand ich eine wunderbare Aussage dazu. Und was der Christian Mittermeier halt sehr schön gemacht hat, der hat, glaube ich, auf der Schwäbischen Alb, ich weiß nicht genau, aber er kommt da ursprünglich her, ich weiß nicht, ob das sein Restaurant auch ist, hat auch sehr viele Komponenten aus dem ganzen Menü mitgebracht, aus seinem Restaurant und die kochen dort sehr auf die Region bezogen. Ich glaube, in der Vorspeise waren es Schlehen, die er verarbeitet hat. Das sind halt unheimlich aufwendige Arbeitsschritte, bis das ein oder andere Produkt zu verarbeiten ist. Aber es war wirklich, jeder Gang hatte irgendetwas Besonderes. Ich glaube, der Starter war ein Dirty Quittini. Dirty Quittini, wo halt auf der Quitte, wo es halt voll um die Quitte ging. Das war ein Saft mit einem, ich weiß gar nicht, was das, der Schnaps da drin war, wahrscheinlich Martini-mäßig, mit Oliven, die mit normalen Oliven und kandierten Oliven und einem Eiskugelball aus, der schmeckte ein bisschen wie Capri-Eis, war kein Capri, also orangig, so ein orangiger Ball in der Mitte. Und dann in so einem schönen Tumbler, sah mega gut aus, hat mega gut geschmeckt. Ich weiß gar nicht, irgendwas war sehr salzig darin, eine sehr schöne Aromatik. Und dann ging es im nächsten Gang, also im ersten richtigen Gang, war das Thema Stadt, Land, Fluss. Und da hat er aus der Region auch diese ganzen Zutaten genommen. Es war die Schlehe, die haben wir zu einem Senf verarbeitet oder hat er gemacht, wir haben zugeguckt. Es gab eine Forelle, die gesmoked worden ist, also geräuchert auf dem Herd, einfach in so einer Räucherbox und dann im Backofen gar gezogen. Und dann halt perfekt auf die Kerntemperatur. Er hat die dann filetiert und dann serviert. Ein bisschen schade war an der Stelle, dass halt der Rauch irgendwie weg war. Also, weil die ganze Forelle auch eine große, es waren zwei große Forellen, dann fertig gegart worden sind im Backofen, hatten sie nicht so stark die Raucharomatik mehr innen. Also, ich glaube, wenn sie komplett im Rauch garen, hat man da nochmal eine andere Aromatik. Sie hat nicht gefehlt. Ich habe nur gedacht, wenn man sich die Mühe macht, wäre doch schade, wenn man es am Ende nicht dann auch schmecken würde. Wie gesagt, der Garpunkt war der Hammer. Ich muss gerade nachgucken, was in dem, auf dem Teller noch war, weil ich habe es nicht mehr im Kopf. Genau, es war ein Kräutersalat und Grünkerne, so eine Art Risotto, sehr knapsig. Wusste ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, wie das Getreide Grünkern ist. Hat sich da schon mal jemand Gedanken zugemacht? Grünkernbratling, man hat das Wort schon so oft gelesen, gesehen. Aber man hat sich immer gefragt, das wird irgendein Getreide sein. Habe ich jetzt gelernt, ist kein Getreide, sondern, also eine eigene Sorte, sondern es kann jedes Getreide sein, was einfach in grünen Zustand geerntet wird. Also es ist halt aus der damaligen Zeit passiert, wo dann Bauern gesagt haben, oh scheiße, es soll wahnsinnig regnen, bevor das mir auf dem Feld verschimmelt, ernte ich es jetzt grün. Ich meine, da ist ja auch Energie drin, hat man dann halt grün gegessen. Und es kann halt Dinkel, Weizen oder sonst irgendwas sein. Also Grünkern ist nicht einzig und alleine irgendwie ein Getreide, sondern kann alle mögliche ein Getreide sein. Ja. Sehr schöner Gang. Dazu gab es noch einen Forellenhaut-Chip noch drauf. Wie gesagt, dieser Schlehensenf, schön bissig scharf abgeschmeckt. Ein sehr schöner Gang. Danach gab es so eine, das hieß auch Inszenierung. Das war ein, da sind wir aus der Küche raus, haben da dann einfach ein bisschen, hat er noch was über Philosophien und einfach dieses Out-of-the-Box-Denken noch ein bisschen thematisiert. Und dann sind wir wieder runter in die Küche und in dieser Küche, also in der Kochschule, wurde dann wirklich eine Inszenierung aufgefahren, in dem eine Kulisse geschaffen worden ist wie Streetfood, ein Thai-Streetfood. Es war Geräuschkulisse, die war thailändisch. Es war eine gefüllte Straße mit Musik aus irgendwo in Thailand, Indonesien. Und es standen dann auf den Tischen so Glasschalen mit Gewürzen, wo ein Feuerchen drin war, sodass du wirklich diese Aromatik in der Nase hattest. Und es war alles runtergedimmt. Es war wirklich total, also es war eine total skurrile Inszenierung, und da gab es dann was zu essen, und diese ganze Inszenierung sollte einfach unterstreichen, was es zu essen gab. Und das waren so ein scharf abgeschmeckte asiatische Nudeln mit einem Sous-Vide-Schweinebauch, und da drauf waren ein kleines Säckchen, das mussten wir dann noch helfen füllen. Das sind Stärkeplättchen gewesen, transparent. Sieht aus wie Plastik, wo eine Füllung reinkam aus kandierten, ich weiß nicht, Cashew-Nüssen mit Koriander, also so eine Gewürzmischung, aber nicht als Paste, sondern schon, da hätte man auch irgendwo drüber streuen können. Das kam in dieses Tütchen rein. Dieses Tütchen wurde dann mit einem Schweißgerät versiegelt, was auch funktioniert. Dieses Plättchen sollte man sich auf die Zunge legen, und da ist die äußere Tasche einfach komplett weggeschmolzen. Also direkt, sobald uns auf die Zunge gelegt hat, ist halt die Stärke weggegangen, und du hast dann diesen Moment, wo dann sich dieses Gewürzpulver, aber Pulver, es war halt auch leicht feucht durch die frischen Kräuter, dann im Mund verteilt hat. Und das hat einen unglaublichen Aha-Moment im Mund gehabt. Ja, also Schweinebauch, asiatisch, und halt diese Inszenierung haben einen super schönen, ja, wunderschön gezeigt, dass es, worauf es dann noch ankommen kann. Einfach neben dem Essen drumherum, einfach mit so einer schönen Inszenierung. Danach haben wir einen japanischen Gang, sehr japanischen Gang zubereitet. Das war ein Black Cod. Der wurde auch so wie gegart und dann einfach geflammt mit einem Bunsenbrenner, wo dann die Haut oben schön, also was die Haut oder das Fleisch halt wirklich so mit dunkelbraun gesprenkelt halt angeröstet worden ist. Dazu gab es ein Salicorn, das ist eine Pflanze, die im Watt oder halt da in Küstennähe, im Wassernähe wächst, die halt sehr salziges Aroma hat. Das wird kurz blanchiert in, ich glaub, oder in Butter angebraten. Dann eine Miso-Paste. Dazu gab es einen Dashi-Fond, den wir auch live gekocht haben. Und dann in diesen Dashi-Fond schmeißt man spezielle Algenblätter. Und diese Algen gab es dann auch noch frittiert als Crunch extra dazu. Auch Aromatik wahnsinnig gut. Also ich habe das noch nie so gegessen und war wirklich sehr begeistert davon. Ja, und auch von dem Dashi-Fond. Ich habe es ja mal selber probiert mit einem ich habe eine Miso-Suppe probiert, genau, das war's. Und da braucht man auch ein Dashi für und die Miso-Paste in dem Zusammenhang, die ich im Asialaden gekauft habe, war meines Erachtens echt schlecht. Wir haben jetzt das Schwarzwald-Miso verwandt, könnt ihr mal gucken. Also das ist jetzt gerade, wird ziemlich gehypt im Moment, aber ich muss da auch sagen, zu Recht. Aromatik war wirklich sehr, sehr schön. Also kriegt ihr, glaube ich, auch bei Amazon, könnt ihr mal gucken. Wenn ihr mal mit Miso experimentieren wollt, würde ich es damit machen, weil, was ich, wie gesagt, im Asialaden, was ich da bekommen habe, war schwierig. Sehr schwierig. Der Hauptgang hieß Tabubruch. Da haben sie wirklich mal alles gemacht, was man sonst in der Küche so klassisch nicht machen würde. Da habe ich auch sehr schöne Werkzeuge neu kennengelernt. Also Lammhaxe im Schnellkochtopf würde man in der klassischen Küche eigentlich so nicht machen. Dreiviertel Stunde Lammhaxe anstatt 3-4 Stunden im Backofen. Fand ich sehr, sehr geil. Die war so dermaßen zart. Deswegen will ich auch gerne einen Schnellkochtopf haben. Ich habe einen auf meinem Wunschzettel, aber die sind einfach zu teuer. Caroni hat gesagt, sie hat einen, den sie mir mal ausleihen würde. Weil ich hatte bisher immer Schiss vor dem Schnellkochtopf. Man hört ja immer die Horror-Stories, dass die in die Luft gehen. Und die Sorge hatte ich dann auch. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig gewesen. Den haben sie in einem Schnellkochtopf gemacht. Dann gab es ein Schäumchen obendrauf, was wirklich wie ein, ja, wie Seifenblasen fast war, mit Lizitin und Wasser, haben sie da in einem Topf einfach hingestellt und haben da eine Aquariumpumpe reingehangen, die dann über 10 Minuten diesen Schaum produziert hat, reingeblubbert, also sie hat einfach Luft da reingepustet. Auch witzige Variante, dieses als Küchengerät zu benutzen. Dann gab es einen Sponge Cake, optisch geiler wie geschmacklich. Das war einfach so ein, das ist ein Mikrowellenkuchen. Könnt ihr auch mal googeln, ob ihr da was findet. Also der durch diese aggressiven Energien in der Mikrowelle ist der halt in 2 Minuten wie ein Schwamm. Das sind diese Korallenschwämme, die man vielleicht schon mal, die ihr schon mal irgendwo gesehen habt, für die Körperreinigung. So sieht der halt aus. Also ganz, ja, ungleichmäßig aufgeplatzter Kuchen wie halt ein Schwamm. Knallgrün. Der wurde mit Kaiserschoten gefärbt, halt grün. Dann gab es so Tupfer, das war schwarzer Knoblauch mit Cola gekocht. Und dann, ich weiß gar nicht, wie sie den, das war also wirklich so wie eine Creme an der Seite. Ich müsste nochmal gucken, ich glaube ein Drittel schwarzer Knoblauch oder ein Viertel schwarzer Knoblauch, 3/4 Cola und das halt eingekocht und dann püriert. Und dann gab es noch wie ein Schnee, das stellt man aus Maltodextrose und Öl, kann man so Flocken herstellen, die man auch sich in den Mund legt und die dann direkt schmilzen. Also die wirklich diesen Effekt haben, wie eine Schneeflocke im Mund schmilzen, aber nicht so schnell. Also die dauert einen Tick länger. Sehr schöne Sache. Auch hier die Soße vom Lamm wurde dann, ich habe bisher noch nie mit Zanktan gearbeitet, das ist ein Zusatzstoff in der Sterneküche. Kann man sich drüber streiten, ob man das braucht oder nicht. Ich habe es bis jetzt Also gegessen habe ich es bestimmt schon mal, weil man nicht genau weiß, wo es dann wirklich im Einsatz ist. An der Stelle habe ich es dann halt auch mal in der Zubereitung gesehen. Das wurde einfach in Wasser in einem Mixer untergeschlagen. Und mit dieser Masse, was wirklich innerhalb von 3 Sekunden ein festes, wie ein Gelee wurde, mit diesem Gelee konnte man halt Soßen abbinden. Anders ist dieses Zeug halt nicht zu dosieren. Wie gesagt, spannend mal zu sehen. Ich glaube, ich würde mir so ein Xanthan-Ding nicht unbedingt bestellen, um es mal zu Hause auszuprobieren. Ich würde dann, wenn es über Einkochen nicht funktioniert, einfach vielleicht klassischen Soßenbinder nehmen. Wenn es das dann auch mal tun darf und kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da jemand von euch mit Xanthan noch eine Erfahrung gemacht hat und kann dazu was sagen. Ich habe ein Buch dazu gelesen. Es ist halt umstritten. Manche Leute vertragen es nicht. Für manche ist es egal. Aromatisch muss ich jetzt sagen, es geht ja bei der Stelle nicht um die Aromatik, sondern um die Standfestigkeit. Und das hat es da erfüllt. Und der absolut genialste Gang an diesem Abend war das Dessert. Ich bin auch total baff, dass ich das mal so sage. Weil ich esse zwar gern Dessert, ich mache es ja nicht gerne, finde da manchmal aber, dass es nicht unbedingt dann noch groß sich Gedanken gemacht wird, weil einfach lecker und geil. Die Leute sind nach einem langen Essen vielleicht auch schon ein bisschen angeschwipst und das, also ich finde, ja, also gut, ich tue jetzt jedem Patissier unrecht, das ist auch total gemein. Aber ich fand. Mein Gott, ist hier heute der Wurm drin. Jetzt habe ich nach 10 Minuten dann auch gemerkt, dass der Laptop keine Batterie mehr hatte und ausgegangen ist. Und als ich dann endlich wieder Strom besorgt hatte und der Rechner wieder angegangen ist, hatte ich schon kurz den Schock bekommen, weil das ganze Projekt leer war und ich gedacht habe, dass meine Stunde Redezeit einfach im Müll gelandet ist und nicht mehr wiederherstellbar ist. Aber ich hatte das große Glück, im GarageBand Packet zum Glück noch die Audio-Files zu finden, sonst hätte ich, glaube ich, jetzt im Strahl gekotzt und euch wahrscheinlich, weil ich es nicht ertragen hätte, es nochmal einzusprechen, diese Woche enttäuschen müssen. Aber gut, sorry dafür, dass es jetzt dann nochmal kurz geholpert hat. Ihr habt, glaube ich, am wenigsten davon mitbekommen. Ich war beim Dessert und auch wenn ich das jetzt nochmal erzählen muss, tue ich das ganz gerne, weil dieses Dessert für mich wirklich seit langem eine Offenbarung war, nicht nur als Dessert, sondern als Kreation, wo sich jemand so wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat. Bei diesem Dessert ging es um Milch und Honig und das in verschiedenster Form, Ausprägung, Zubereitungsart. Diese Milch- und Honigkomponenten sind zum einen in der Soße zu finden. Das ist eine Dulce de Leche gewesen, also eine gekochte, gesüßte Milch, die so richtig karamellig daherkommt. Dann gab es einen Würfel, also ein, wie sah aus wie ein Fischstäbchen, wo gekochte Milch drin war, die, was ich weiß nicht, leicht angedickt worden ist, aber auch lange gekocht worden ist, aber nicht karamellig war, sondern sie war schneeweiß. Und dann ist dieser Cube halt eingefroren worden und danach paniert und in Fett ausgebacken. So als heiße Komponente auf dem Teller. Dann gab es ein Eis, also ein Honigeis, was mit flüssigem Stickstoff angerührt worden ist. War auf jeden Fall was fürs Auge. Ich habe vorher noch nie so flüssigen Stickstoff live erlebt. Also die haben so einen riesigen eirige Gasflasche, sieht so ein bisschen aus wie ein Green Egg. Da haben die dann diesen Stickstoff, diesen flüssigen, in einen Metallbehälter abgefüllt und diesen dann in eine Rührschüssel gegeben, wo halt dann diese flüssige Eismasse für das Eis die Masse drin war. Und mit einem normalen Handrührgerät haben sie drin gerührt und haben dann diesen flüssigen Stickstoff immer weiter dazugegeben, bis dann wirklich ein Eis daraus entstanden ist. für mein Dafürhalten war das halt, also für die Show wirklich sehr, sehr schön einmalig. Man hat sehr schön gesehen, wie diese Dunstwolken von diesem flüssigen Stickstoff da sich im ganzen Küche breit gemacht haben. Aber fürs Eis fand ich es eher nicht so schön, weil man hatte schon Wasserkristalle da drin, die man eigentlich so im Eis nicht unbedingt haben muss. Es war also jetzt noch nicht so krass, wie wenn man einfach selber ohne Eismaschine so parfaitmäßig gezuckerte Sahne mit Aroma irgendwie in den Kühlschrank ins Gefrierfach stellt, sondern es war schon feiner Eiskristall, aber man hat sie halt schon gemerkt. Also fürs Eis fand ich es eher unspannend. Darauf wurde Meerrettich gehobelt. Das war also die einzige Komponente, die nicht jetzt wirklich aus Milch und Honig stammte. Oder ich habe noch nicht rausgefunden, wie die Begründung dafür ist. Aber das war auf jeden Fall ein Element, womit gezeigt werden sollte, dass man einfach mal out of the box denken sollte und nicht straight so denken sollte, aus seinem Kästchen denken, Gemüse gehört in die Vorspeise und in die Hauptspeise und Obst ist jetzt eigentlich nur was fürs Dessert, sondern dass es da viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, die man sich selbst verbaut, wenn man so in diesen Kasten denkt. Und dass man einfach da gerade am Aromaspektrum feilt für sich selber und sich Gedanken macht. Auch sehr interessanter Fakt, der mir vorher nicht bewusst war, dass zum Beispiel der Zuckergehalt von einer Möhre und von einem Apfel gar nicht so weit auseinander sind. Das heißt, woran macht man fest, was fürs Dessert ist oder was für die Vorspeise? Dass, wenn man es am Zuckergehalt zum Beispiel festmachen würde, es gibt also keine Regel dafür, warum man diese Kastendenken hat, das hat man schon immer so gemacht, kann also beim Zucker mit dem Argument schon mal nicht ziehen. Das heißt, an der Stelle muss man wirklich hingehen und sagen, ausprobieren. Ich glaube, eine sehr schöne Variante hat er gesagt, einfach Möhre und Maracuja oder Möhre Mango, einfach mal im Dessert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also dafür der Meerrettich auch nochmal als Peak auf dem Gericht. Ich denke, man muss, das war jetzt, also ich hatte die Freundin dabei, die auch gerne isst, die fand das jetzt schon, hätte nicht sein müssen, der Meerrettich, war aber schon so ein Aha-Moment. Auch für sie, sagte sie, aber das wäre jetzt für ein leckeres Dessert, hätte es eigentlich gestört. Es war dann halt mehr so, aha, sehr gut. Des Weiteren war auf dem Teller Pollen, also Blütenpollen, die kriegt man im Reformhaus und ist natürlich die astreine Brücke zu Honig. Fand ich, ich bin auch erst, glaube ich, 20 Minuten später drauf gekommen. Ich habe gesagt, Pollen, aha, geil. Und 20 Minuten später kam mir erst die Brücke zu dem Honig, dass es genau daher kommt. Habe ich so auch vorher noch nie gesehen oder gegessen, werde ich mir unbedingt auch mal anschauen müssen, Blütenpollen. Dann gab es einen Crumble, also einen Streusel, wie im Streuselkuchen, Joghurtstreusel, die mit einem sehr hohen Anteil auch Milchpulver verarbeitet worden sind, um einfach dieses Milchige da auch wieder, also auch in der Aromatik reinzukriegen, nicht nur ideell. Und das Crazyste auf dem Teller am Ende war ein Chip, das war getrocknete Milchhaut. Und jetzt bitte nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ihr Milchhauthasser seid. Ich meine, Kakaohaut ist ja auch nochmal was, oder Puddinghaut. Also da muss man ja wirklich mal drüber reden, ob das für einen was ist oder nicht. Es ist völlig legitim, wenn das für euch nichts ist. In dem Fall hier war es jetzt ein, also die Haut von der Milch, von reiner Milch, aromatisch hatte die jetzt nicht viel. Die wurde halt runtergenommen und dann im Dörrautomaten nochmal weiter getrocknet, dass die wirklich einen Chips-Charakter gekriegt hat. Also dieser Milchhaut-Ekelfaktor war komplett eliminiert. Aromatik hat man nun mal in so einer Milchding dann auch nicht. Es sah einfach mega geil aus. Die Intention fand ich super geil. Und da war halt natürlich am Ende das Problem an der Stelle, es ist halt aufwendig. Ne? Also die Story dazu, wie man diese Milchhaut herstellt, ist schon verrückt. Ich glaube, man muss die Milch bei 60 Grad kochen lassen. Und da hat man die höchsten Neubildung von Milchhaut. Das heißt, da stellt man dann wirklich den Azubi hin und der darf sich dann mit der Produktion von Milchhaut beschäftigen. Das macht sich bestimmt gut im Berichtsheft. Also nichtsdestotrotz war das für mich wirklich ein unglaubliches Gericht. Und das charakterisiert für mich noch eigentlich am besten diese Art von Kochkurs. Für jeden von euch, der sich sehr intensiv mit Kochen beschäftigt und schon viele Kochkurse besucht hat und einfach mal was anderes sehen möchte, kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen. Sei dazu gesagt, ich bin dazu eingeladen worden, deswegen kann ich euch da, will ich hier keine Werbung machen oder natürlich mache ich die im Sinne schon, weil es mir gefallen hat, aber das würde ich jetzt nicht tun, wenn es mir nicht gefallen hätte. Und ich fand wirklich ideell und von dem, was ich da am Ende an Gedanken mitgenommen habe, diesen Kochkurs wirklich Wahnsinn. Ist wirklich nichts für Anfänger und damit will ich jetzt hier nicht raushängen, dass ich meine, ich bin hier Expert, was auch nicht der Fall ist, bei weitem nicht. Aber ich habe schon viel gesehen und mich mit vielem beschäftigt und das war für mich ultra neu. In Gänze halt wenig Komponenten, wo ich dachte, hast du schon mal gesehen, ist ja schon langweilig, sondern waren wirklich sehr, sehr viele Komponenten dabei, die mich wahnsinnig geflasht haben und die ich versuche jetzt auch in Zukunft einfach mal umzusetzen. Es gibt in dieser Taste Academy von AEG, glaube ich, 3 Köche. Ich weiß, das ist Lucky Maurer, der natürlich sehr Nose-to-Tail Metzger-Geschichte da so, das finde ich auch mal spannend, dann durchführt. Und den Antoniewicz, ich weiß nicht, welches Programm er da jetzt gerade dann präsentiert, aber ich glaube, in anderen Zusammenhängen habe ich da gerade im vegetarischen Bereich, was der aus Gemüse rausholt, ist unglaublich. Und jetzt beim Christian Mittermeier war es halt wirklich Modern Cuisine und ja, auf eine ganz neue Art und Weise. Also es hat mich sehr beeindruckt. Ich werde noch ein paar Bilder verlinken, die ich im Instagram gemacht habe, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Sehr schöne Veranstaltung. Also wir haben es ja gewonnen und ich bin sehr froh, dass wir uns das angucken durften, weil das war nicht nur lecker, sondern auch informativ. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch von dem WWF Foodtruck Martin erzählen. Aber ich habe jetzt auch schon wieder gesehen, dass ich eine Stunde 10 auch schon wieder geplappert habe hier mit 2 Themen im Monolog. Und ich glaube jetzt, die Foodtruck-Nummer werde ich jetzt nicht noch hinten dran hängen. Wenn sie euch interessiert, gerne in die Kommentare. Dann werden wir das im nächsten Küchenfunk hoffentlich bearbeiten können. Wie gesagt, ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub. Da könnte das vielleicht mit der Aufnahme ein bisschen schwierig werden. Mal gucken, was sich da so ergeben wird. Aber ja, also kulinarisch war auf jeden Fall im Foodtruck, was wir da so gemacht haben, sehr schön. Der Erfolg, also die Leute, die bei uns gegessen haben, war so mäßig. Aber wie gesagt, wenn ihr möchtet, erzählen wir das gerne in der nächsten Folge. Einfach bitte gerade Kommentar, Twitter, einfach mal gerade anwerfen. Ja, erzählt doch mal, wie war denn das beim WWF. Ich weiß nicht, war da noch was? Sagt mal schnell. Also das war auf jeden Fall noch ein Punkt, den wir ja in der letzten Folge schon groß und breit besprochen haben wollten. Die Hotdogs. Ich glaube, in dem Zusammenhang haben wir gesprochen nochmal, ja, Aluma Beef. Genau, da haben wir die Einleitung gesprochen. Ja. Ich glaube, das war's, genau. Ich bin durch. Ich hoffe, der Monolog hat euch gefallen. Das geht mir total auf den Nerv, dass ich das einfach nicht, immer noch nicht, nach 136 Folgen, besser im Griff habe. Bei der Rederei, die ich gemacht habe zum Supper Club, hat die liebe Nicole auch eine Instagram-Story von meinem Geschwafel online gestellt und ich konnte mir das Gelabere nachher angucken, war ich jetzt nicht so zufrieden mit meinen Ich meine, das war auch ein bisschen schwierig, weil natürlich die Geräuschkulisse immens ist, wenn es sind 25 Leute, aber die haben Essen, die haben 2 Waffen, mit denen sie klappern, haben Getränke, der Alkohol spielt eine Rolle und es wird geplappert und geredet und dann, ja, war das schon ein Stück weit schwierig, dagegen anzukommen. Und ich habe mir ja keine großen Notizen vorher gemacht. Ne? Also man hat dann zu den einzelnen Gängen so ein paar Stichworte im Kopf, was man da und dazu auf jeden Fall noch sagen wollte. Aber dann hat man sich da trotzdem mal hier und da so ein bisschen durchgeäht. Naja, da kann man jetzt auch nichts dran machen. Aber das war, glaube ich, jetzt der von allen Supper Clubs der mit den aufmerksamsten Gästen, wo ich dann auch wirklich, glaube ich, zu jedem Gang oder auch Caroline zu jedem Gang was sagen konnte. Es gab da schon Supper Clubs, wo wir dann einfach nur guten Appetit gesagt haben, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne dann auch nicht mehr so da war, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Also manchmal will man ja einfach nur lecker essen und will sich ja nicht nur eine Frikadelle ans Ohr drücken lassen. Da bin ich ja auch, bin ich dann auch nicht böse drum, wenn das dann nicht, wenn da nicht noch am Ende was gesagt werden muss dazu. Ja, aber hier muss am Ende noch eine Kleinigkeit gesagt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf den Blog küchen-funk.de gehen würdet und unter dieser Folge ein paar Comments lassen würdet. Vielleicht auch noch zur letzten Folge, Luma Beef. Was habt ihr da für Fragen? Wie hat euch das gefallen? Was hat euch hier jetzt beim Supper Club? Habt ihr irgendwo ein Fragezeichen im Gesicht? Wollt ihr irgendwas hinterfragen? Habe ich irgendwo Bullshit erzählt? Dann geht einfach auf küchen-funk.de und lasst einen Kommentar da. Ihr könnt sogar einen Audiokommentar da lassen. Ich weiß, ich gehe euch damit hier euch auf den Sack, weil ich es jedes Mal sage und ihr hört einfach keine Audiokommentare, weil auch leider keine Audiokommentare kommen. Aber wie der große Sven Menke schon sagte, einfach immer wieder erzählen, irgendwann kommt einer. Da werde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten auch folgt dem Martin oder mir oder dem Küchenfunk auf Twitter, auf Instagram. Gibt es den Küchenfunk nicht, weil Bilder machen Martin und ich dann auf unseren normalen Instagram-Profilen Küchenjunge oder Bacon Bakery zum Beispiel. Da gibt es viel lecker Essen zu sehen. Auf Facebook könnt ihr dem Küchenfunk folgen. Geht überall hin, gibt uns ein Gefällt mir und folgt uns, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, wann die nächsten Folgen kommen. Abonniert uns auf iTunes und wenn ihr gerade da seid, lasst uns noch eine nette Bewertung da, damit hoffentlich noch viele weitere Zuhörer hier den Küchenfunk genießen können. Und wenn euch wirklich, wirklich, wirklich sehr gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr dem Martin oder mir von unseren Wunschlisten bei Amazon, die sind verlinkt, gerne eine kleine Freude machen. Nicht den Schnellkochtopf, das wäre vermessen. Aber da gibt es noch kleine Sachen, über die wir uns freuen. Oder schenkt uns einfach Credits bei Auphonic, weil ich hoffe, dass Auphonic den Ton jetzt noch ein bisschen schön macht und wir euch einen wundervollen Sonntag hiermit beschaffen. Jedes Mal euren Sonntag auf jeden Fall bereichern, euer Kochen in der Küche. Wir kriegen immer hier und da mal einen Tweet, dass jemand gerade beim Gemüseschnibbeln ist oder am Sonntagsbraten feilt. Und uns auf den Ohren hat, das sind immer die schönsten Comments, die da kommen, einfach ein kleines Statement. Wo ihr uns gerade hört, macht uns auf jeden Fall Freude. So, ich habe genug geredet, ich verabschiede mich jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Auch da werdet ihr bestimmt Fotos von mir zu sehen kriegen, da werdet ihr nicht vorgefeilt sein. Was ich euch akustisch bieten kann, kann ich euch nicht versprechen, aber sobald was Neues da ist, werdet ihr es als erstes hören. Vielen Dank und macht's gut und lecker. Bis dann. Tschüss.